Ja, das Thema für heute ist überzeugt sein. Und der Text, der zu diesem Thema führt, ist die Apostelgeschichte, Kapitel 11. Eigentlich von 1 bis 30, aber wir möchten mir heute besonders auf den Textteil 1 bis 18 konzentrieren. Und wie üblich, was habe ich in meiner linken Hosentasche nicht mehr drin?
Taschenlampe und das komische Holzding.
Taschenlampe. Was noch?
So ein Holzding.
Und das. Seit neuestem mal wie ein Feuerzeug, weil mir immer Finger kalt ist. Und ein Messer. Ja. Zum Fingernägel ausputzen. Nein. Okay. Aber das ist für mich seit vielen Jahren was Wichtiges. Ich schaue immer, dass ich zu 5 Punkten komme. Gell? 3 ist mir zu wenig, 7 ist mir zu viel. 5 Punkte passen hoffentlich. 5 Punkte. Zu Punkt 1 möchte ich euch eine Einleitung geben zum Thema überzeugt sein. Was bedeutet es, überzeugt zu sein? Ich muss an die Predigt vom letzten Mal von Herrn Thyssen denken, der von Rechthaberei gesprochen hat. Er hat nur, und es sei mir gestattet, die zweite Seite nicht erwähnt, nämlich Recht haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und was der Werner so erzählt hat von der Gemeindeleitung, dass es halt viele Leute gibt, die unterschiedlichen Denkens sind. Ja? Aber eins muss uns auch gesagt sein, auch wenn so viele unterschiedliche Denkweisen sind, irgendwer wird Recht haben. Der dem am nächsten steht. Und der Text in Apostelgeschichte 11, und das zieht sich bis heute durch, bis heute zieht sich das durch, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir unterschiedliche Anschauungen haben, dass wir unterschiedliche Denkweisen haben und davon überzeugt sind. Aber trotzdem wird einer Recht haben und einer Unrecht. Und in der Apostelgeschichte 11 wird uns das so deutlich gezeigt. Und die Frage ist dann, was war Recht haben? Und was war Rechthaberei? Überzeugt sein. Wer stellt mir ein Zeugnis aus? Ihr habt alle ein Zeugnis. Bin überzeugt davon, mehrere. Irgendwer stellt dir ein Zeugnis aus. Das heißt, irgendwer bestimmt, wer du bist. Mein Maturazeugnis sagt, von meinem übergeordneten Herrn Professor Dr. Franz Gollens, Klassenvorstand, hervorragender Mathematiker und noch besserer Physiker, der Gange Helmut hat maturiert. Positiv. Und das kann man niemand wegnehmen. Da habe ich recht. Wenn ein anderer kommt, du bist so blöd, du kannst kein Zeugnis haben, halte ihm das vor die Nase und sage, der Gollens hat das gesagt. Ja, und das hat nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern ich habe recht. Ein anderes Wort noch, etwas bezeugen. Ich stehe für was ein. Ich halte für was meinen Kopf hin. Und ich habe erst vor kurzem den Beginn einer Lebensgeschichte eines Missionars gelesen, wo drinnen steht, und wenn wir für unsere Aufgabe das Leben hingeben müssen und unser Blut, wir werden nicht aufgehalten werden. Weil das Bezeugen von Gottes Wort in bestimmten Regionen mit der großen Chance des Todes verbunden ist. Jemand ist Zeuge. War schon mal für euch jemand vor Gericht Zeuge? Hast du schon vor Gericht hingehen? Ist das ein angenehmer Job? Es war für mich einmal ein sehr unangenehmer Job, als Zeuge aufzutreten, wo es meine Frau betroffen hat und wo ich ganz genau gewusst habe, die gegenüberliegende Partei lügt. Beim Skiunfall. Sie lügen. Sie lügen. Aber es hat für diesen Unfall keinen Zeugen gegeben. Der erste, der zum Unfall hinkommen ist, war mein Schwiegersohn. Aber vor Gericht behauptet der Mann der Frau, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Und dann habe ich noch die Frechheit besessen, zum Richter zu sagen, ich hätte gerne, weil der Sachverständige hat die beiden Ski hergezeigt, wo hinter dem Versautomat waren zwei so Schnitte zu sehen. Und das war der Grund, warum er gesagt hat, meine Frau ist der vor ihr Fahrenden mit dem Snowboard über die Skier gefahren und das hat dazu geführt, dass sie gestürzt ist. Also sie ist selber schuld. Wobei ich dann gebeten habe, die zwei Ski hinzulegen, mir das Snowboard zu geben und dann habe ich das vorführen wollen. Und das war nicht möglich. Warum? Weil das Snowboard zu dick war, dass man hinter der Kante vorbeifahren hat können. Weißt du, was der Richter gesagt hat? Sie haben überhaupt nichts zu reden da. Da spricht der Sachverständige. Sind Sie Sachverständiger? Psst, sonst schmeiße ich Sie aus. Es war ein bitterer Zeugenstand seiner Zeit. Recht zu haben und als Lügner hingestellt zu werden. Weil wenn man etwas bezeugt, was nicht wahr ist, dann ist es eine Lüge. Überleg einmal, wovon bist du überzeugt? Wer hat dich überzeugt in deinen Überzeugungen? Was oder wer hat dich überzeugt? Du bist von jemandem überzeugt worden, der von etwas zeugt und Zeugnis gibt oder Zeuge ist. War es ein verlässlicher Zeuge, der dich überzeugt hat, oder war er ein Lügner? Oder ist er ein Lügner? Ihr wisst, dass wir ständig in dieser Herausforderung stehen. Wer hat recht? Ständig. Wir können so lockerlässig dahinleben, aber wir sind ständig in der Herausforderung, gerade in unserer Zeit jetzt. Wer hat recht? Und wer lügt? Verlässlicher Zeuge oder Lügner? Ich möchte nur eins sagen, wer im Alten Testament als Zeuge aufgetreten ist, Propheten, und es hat sich herausgestellt, dass er nicht die Wahrheit sagt. Wir sagen, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Gell? Das ist so beschwichtigend. Aber es gibt nur zwei Begriffe. Wahrheit, Lüge, Punkt. Es gibt kein Dazwischen. Ich habe es nicht so genau gewusst. Naja, damals. Das ist eine faule Ausrede. Ein falscher Zeuge im Alten Testament ist vor der Stadt gesteinigt worden. Wünsche ich mir heute, aber das darf man nicht sagen, gell? Darf man nicht sagen, aber damals war das eine ziemlich bedrohliche Situation, zu lügen. Und Zeugen beeinträchtigen unsere Haltungen, unser Verhalten. Wenn wir falschen Propheten auflaufen, entwickeln wir falsche Haltungen und falsche Haltungen führen zu falschem Charakter. Ich habe die Zeugen unserer Tage, unserer letzten Monate und Jahre ausgiebig studiert. Der Schriftgemäß haben wir in dieser Endzeit seit 1882. Warum kann man die Endzeit so genau festlegen mit 1882? Weißt du das wer? Nein, das war 1947 oder 45, 47.
Nein, gegründet war nicht schon früher.
Ja, aber was war der Auslöser 1882? Eine Welle von russischen Juden haben eine Vision bekommen, ins Land Israel zu gehen. Und das Alte Testament bezeugt an mehreren Stellen, wenn das eintritt, dass Juden, die in der Diaspora, also weltweit zerstreut, in ihr Land gehen, dann ist die Endzeit da. Und dann werden Zeichen und Sachen passieren, die man sich vorher nicht vorstellen hat können. Und eine Welle russischer Juden geht 1882 nach Israel. Die Flagge, die dann bei der Gründung Israels gemacht wurde, wisst ihr, wie die ausschaut? Habt ihr die so vor euren Augen? Es ist ein weißes Feld mit einer blauen Linie oben und einer blauen Linie und in der Mitte das Sternsymbol des jüdischen Volkes. Wisst ihr, was die zwei blauen Linien bedeuten? Euphrat und Mittelmeer. Ja, Euphrat und Mittelmeer. Das muss man sich mal überlegen. Jetzt kann man sich ja überlegen, warum die ganzen Staaten rundherum für Israel einen ziemlichen Hammer haben. Weil wenn Gott ihnen das so zusagt, und es steht im Alten Testament so geschrieben. Und seit 1882 haben wir eine Flut von falschen Propheten. Und jetzt kommt was anderes dazu. Die nicht nur ihr falsches Zeugnis geben. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Aber, und vor allem in letzter Zeit, die wahren Propheten werden umgebracht, mundtot gemacht, verschwinden, werden ausgegrenzt, haben zum Beispiel keinen Zugang in die öffentlichen Medien. Nicht nur falsches Zeugnis geben, sondern auch die wahren Propheten verunmöglichen. Das sind die Zeichen unserer Zeit. Ob ich damit recht habe? Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, wird es wissen. Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Ist nicht umsonst geschrieben, wer das Buch kennt. Es wird nur noch immer massiver. Es wird nur immer massiver, der Angriff auf die Menschheit. Pandemie. Klimawandel. 10 neue Gebote heute am Sonntag am sogenannten Berg Sinai. 10 neue Gebote aus allen Religionen inklusive Papst findet man sich zusammen, um die neuen 10 Gebote zu schreiben, weil die Gebote des Alten Testaments, das Jesus erneuert in Matthäus 15, für diese Zeit ungültig sind. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, weil sie für diese Zeit ungültig sind. Und eine neue, weltumspannende Religion wird gegründet werden. Die Berichterstattung vom Ukraine-Krieg, wer ein bisschen was von Geschichte versteht, zumindest von Geschichte seit 1914, wird einiges dazu zu sagen haben, wo Schuld liegt. Ein anderes Zeichen ist, dass auch viele Menschen, die zur Wahrheit verpflichtet wären, nicht mehr da sind. Nehmen wir allein Österreich her. Alle Printmedien haben innerhalb der letzten 6 Monate ihre führenden Köpfe verloren. Einige sind schon vorher gegangen. Ein Paradebeispiel Fleischhacker, der Chef der Presse, ist jetzt bei Servus TV. Warum? Warum? Warum tut er das? Sehr lebenshocken. ORF-Chef, weg. Ja, und so weiter und so fort. Aber dass es unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Meinungen gibt, lesen wir schon in der Apostelgeschichte 11, Kapitel 11. Petrus erklärt den Gläubigen in Jerusalem sein Handeln. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und andere Gläubige in Judäa hörten, dass Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Eines Tages in Joppe begann er, hatte ich beim Beten eine Vision, etwas wie ein großes Tuch wurde an den 4 Zipfeln vom Himmel herabgelassen und kam direkt zu mir herunter. Als ich hineinschaute, sah ich alle Arten von 4-füßigen wilden Tieren, Schlangen und Vögeln. Und ich hörte eine Stimme sagen, Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Nach dem jüdischen Glauben, der Tora und den Reinheitsgesetzen war das neutestamentlich eine Todsünde. Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft. Ausschluss aus der Gnade Gottes. Wer sagt das? Das geht ja nicht. Niemals, Herr, antwortete ich. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das unser jüdisches Gesetz uns verbietet. Doch die Stimme vom Himmel wiederholte, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Das wiederholte sich dreimal, dann wurde das Tuch mit dem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgeholt. In diesem Augenblick kamen drei Männer, die aus Caesarea geschickt worden waren, an das Haus, in dem ich wohnte. Der Heilige Geist sagte mir, ich solle mit ihnen gehen und keine Bedenken haben. Diese sechs Brüder hier begleiteten mich und bald kamen wir in das Haus des Mannes, der nach uns geschickt hatte. Er berichtete uns, wie ein Engel ihm in seinem Haus erschienen war und gesagt hatte, sende Boten nach Joppe, um Simon Petrus zu holen. Er wird euch sagen, wie du und alle in deinem Haus gerettet werden können. Als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Da dachte ich daran, dass der Wiederherr gesagt hatte, Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Gott diesen dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, na also, schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Recht haben oder Rechthaberei? Rechthaberei hätten die jüdischen Brüder betreiben können. Aber wir wissen, dass diese Zusage da, naja, stimmt, Gott will auch die Menschen aus anderen Bereichen, nicht nur aus dem Judentum, zu sich holen. In Apostelgeschichte 15 fängt die Geschichte wieder von vorne an. Man will exklusiv das Wirken Gottes für sein auserwähltes Volk und nicht für andere. Da kommen wir dann in den Bereich der Rechthaberei. Am Gesetz kleben. Wenn Juden im Alten Testament oder auch dann im Neuen Testament oder auch heute vom Gesetz reden, von welchem Gesetz reden sie denn? Von den mosaischen Gesetzen. Aber wovon reden sie noch? Von 680 Vorschriften der Tora. Sind die von Gott? Keine einzige. Selbstgemacht. Selbstgemacht. Wozu? Um einer bestimmten Schicht absolute Wahrheit zuzuschreiben. Wer sind die? Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch diese Sache zieht sich bis heute durch. Die Masse blöd halten, damit bestimmte regieren. Und du bist nach dem Gesetz, sagt das Neue Testament, wer nach dem Gesetz lebt, wird nach dem Gesetz gerichtet werden. Also wird jeder gerichtet werden. Und was heißt gerichtet werden? Des Todes sterben. Und zwar des Ewigen. Sie lebten nach der Tora, so heißt es im Neuen Testament dann, die aus der Beschneidung. Ja? Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, und die Gemeinde wächst. Und das Interessante ist, im Kernland des christlichen Glaubens, in Jerusalem, wuchs die Gemeinde auch. Im Kernland des europäischen christlichen Glaubens, der innerste Bereich, nehmen wir es so, Süddeutschland, Österreich, wo die ersten wirklich großartigen Missionare der damaligen Zeit gewirkt haben, oder dann auch England, Spanien, da ist die Gemeinde explodiert. Nicht nur gewachsen, sondern explodiert. Wo explodieren heute die Gemeinde? Genau dort, wo seinerzeit die Juden hin verfrachtet wurden von Gott in die Diaspora. Die am meisten wachsenden christlichen Gemeinden, wird die Sabine ja wissen, auch aus dem Studium der Open Doors, China, Russland, Afrika, Südamerika. Und in den Kernlanden des sogenannten christlichen Glaubens gibt es einen gewollten Abfall vom christlichen Glauben. Das 10. und 11. Kapitel der Apostelgeschichte hängt eng miteinander zusammen. Wir kennen die Geschichte von Paulus. Ich meine, das muss ja für die Juden ein Hammer sein. Einer ihrer Besten, wenn nicht überhaupt der Beste, neben Gamaliel, schwenkt um. Na, Gott sei Dank ist er weit weg. Da irgendwo im Norden, Antiochia, Tarsus, sehr wurscht. Gott sei Dank ist er nicht bei uns. Aber dann kommt der Stephanus, der den Tempel und die Gesetze in Frage stellt. Ja, den bringen wir gleich um. Das darf nicht weitergehen so. Und dann gibt es den Cornelius. Ja, das ist ja überhaupt der Überhammer. Einer von unseren Feinden, die da vor der Tür stehen. Ein römischer Hauptmann über eine Hundertschaft. Ja, das muss für die ersten Christen nicht einfach gewesen sein, wer recht hat und wer nicht recht hat. Aber es beginnt etwas, was Gott gewollt hat, nämlich die Mission aller Menschen. Und heute erfüllt sich wieder eine der vielen Prophezeiungen des Alten Testaments. Allen Nationen wird das Evangelium gepredigt werden. Das heißt nicht allen Menschen, aber allen Nationen. Und es ist niemand mehr da, der sagt, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Petrus muss Rede und Antwort stehen. Die ersten Christen waren Juden und sie lebten nach der Tora, also nach den jüdischen Gesetzen und den zusätzlichen Gesetzen, die sie sich selber gegeben haben. Das ist gut. Aber Petrus hat eine bahnbrechende Erkenntnis von Gott her. Er entzieht ihm eigentlich sein Glaubensleben. Das, was er bisher glaubt hat. Und er sagt dir, nie habe ich was Falsches gemacht. Und du's, was ist denn jetzt los? Ja, du musst auf mich hören. Und das tun, was ich dir sage. Und das, was du dir einbildest, wovon du überzeugt bist. Schmeiß einmal deine Überzeugungen übers Haus und lass dich neu füllen. Gott will auch den Heiden durch Jesus Christus ihr Heil schenken. Und sie werden zum Gottesvolk hinzugefügt werden. Und der Petrus muss sich jetzt hinstellen und als gesättigter, fester Fels Petrus seinen eigenen Leiden erklären, Gott hat uns aus Gnade errettet und nicht aus dem Gesetz. Oder ob wir beschnitten sind, sondern es wurde ihnen ja auch gesagt, ihr sollt nicht am Körper beschnitten sein, sondern am Geist beschnitten sein. Und warum soll das, was uns gegolten hat, nicht auch für andere gelten? Es ist wurscht, aus welchem Stall du kommst. Ich will bei dir Wohnung nehmen, durch meinen Heiligen Geist. Das hat sogar ein Verbrecher gehört. Und nach unserem Sinn war ja der sogenannte Saulus ja auch ein Verbrecher. Ne? Na, hörst, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen der am Gewissen gehabt hat. Diese neue Erkenntnis von Petrus bringt natürlich eine unheimliche Unordnung in die kleine christliche Gemeinde. Und man weiß nicht, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Aber es hat ja schon Zugänge gegeben zum Judentum. Das waren die sogenannten Proselyten. Ja? Die sind aus dem Heidentum mit allen Rechten und Pflichten ins Judentum aufgenommen worden, sprich Beschneidung, Lebensstil, etc., etc., etc. Aber das wurde dann auch in weiterer Folge aufgeweicht und es hat die sogenannten Gottesfürchtigen gegeben. Die mussten nur ganz bestimmte Dinge einhalten, die so offensichtlich wesentlich sind. Also zum Beispiel kein Schweinefleisch essen oder den Sabbat einhalten. Also wo andere gesagt hätten, auch solche habt ihr auch. Also sie mussten nur Dinge ein, um den Schein des Judentums zu wahren. Aber sie mussten sie nicht beschneiden lassen, weil du rennst ja nicht immer mit offenen Hosentitel durch die Gegend, dass einer sagen kann, du bist eigentlich kein Jude. Aber trotzdem, der Heilige Geist verschwendet an Nichtjuden. Der Hauptmann Cornelius zum Beispiel, der gehört, wie ich schon gesagt habe, zu dieser Gruppe. Hat das Auswirkungen auf heute? Ja. Wie viele Unterschiede vertragen wir in unserem gemeindlichen Umfeld, in unserer Gemeinde? Ist nicht jeder von uns so irgendwie ein bunter Hund? Kennt man nicht, wenn man will, bei jedem was finden, das auch nicht passt? Kennt man nicht bei jeder Predigt, die irgendwo gesagt wird, so, na, das glaube ich nicht, das stimmt nicht, das muss man überprüfen. Na, da steht im Griechischen das und im Hebräischen kann man das zweifach übersetzen. Kennt ihr es allein? Ja, ja. Man darf nur mit einem strahlend weißen Hemd kommen. Und ich weiß, dass manche Ehefrauen beim Mann aber schon das kleinste Punkterl finden. Und du musst das Hemd auswechseln. Und zwar sofort. Und wenn der Mann sagt, das ist nicht sinnvoll, wegen eins ein Punkterl da oder da, dann lässt man die Krawatte. Geht nicht. Wie eng sind wir in unserem Denken? Und wie weit war Jesus, wenn ich nur an die Samariter-Dame denke? Wie weit war er? Wo hat er seine Grenzen gesetzt? Ich kenne nur einmal, wo er seine Grenzen gesetzt hat. Als ihn der Satan dreimal maximal versucht. Und da sagt er was, sollten wir auch immer tun. Es steht geschrieben. Und dass Gott die ganze Welt retten will, wird im Alten Testament schon angekündigt. Immer wieder angekündigt. Und jetzt passiert es. Und in unserer Zeit passiert es auch. Und manchmal muss man als Zeuge auftreten und einiges aushalten. Und länger diskutieren. Manchmal auch Abstand gewinnen, um selber seine eigenen Überzeugungen überdenken. Und dann wieder zusammenkommen. Und die Sachen auf den Tisch legen. Oder so, wie es da passiert in Apostelgeschichte 11, im Vers 18. Ja, Sie haben das gehört, was der Petrus sagt, na, er wird schon recht haben. Ne? Aber in Apostelgeschichte 15, nein, er hat nicht recht. Es geht da nicht. Weil dann ist man wieder heim in seinen eigenen Stall. Und dann sagen dann die Brüder dort und ich sage einmal, seid ihr nicht ganz nüchtern? Das geht nicht, schaut einmal genau nach. Schaut in der Tora. Ja, aber das gilt. Wer sagt, dass das nicht gilt? Zusammenkommen, wieder diskutieren. Zusammenkommen, wieder diskutieren und darüber reden. Und ich glaube, dass dieses Zusammenkommen und wieder diskutieren, wenn das auf der Grundlage der Heiligen Schrift passiert, werden wir nachher immer gestärkter rauskommen. Weil wir müssen nicht recht haben. Wir müssen unsere Dinge, die wir bedenken, am Wort Gottes prüfen. Und die Apostelgeschichte 15, um das diesen Zug von Apostelgeschichte 11, 18 bis Apostelgeschichte 15. Das geht bis heute durch. Und wir nennen das Kirchengeschichte. Und schaut euch bitte an, was unsere europäische Kirchengeschichte aufzuweisen hat über das sogenannte Christentum. Und dann muss man noch was ganz was Schlimmes auch dazu sagen, dass die Feinde des europäischen Christentums nie von außen gekommen sind. Nie. Immer nur von innen. Immer nur von innen. Das tut weh. Und diese Wehen hat Gott im Alten Testament bereits angekündigt. Und er sagt, dieser Umstand, dass sich die gefallenen Menschen gegen meinen Willen richten werden, wird erst aufhören, wenn er Tabula Rasa macht. Erst dann wird Friede sein. Und zwar ein Friede, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern wie er ihn machen wird. Vierter Punkt, Apostelgeschichte 15. Letzter Punkt, wie geht es weiter? Ja, aber jetzt weiter. Wir müssen in der Lage sein, unsere momentane Situation erfassen zu können. So wirklich, deine, meine, unsere. Österreich, Europa, weltweit. Wir müssen unsere momentane Situation geistlich und historisch einordnen können. Wir müssen das tun. Wir müssen erkennen, was jetzt passiert im Hinblick auf die Offenbarung. Dass sich genau die Schachfiguren, die in der Offenbarung stehen, aufstellen. Die Feinde des Volkes Israel. Rosch, Sowjetunion. Natürlich ist der Angriff von Putin auf die Ukraine ein Angriffskrieg und verboten. Aber wenn Finnland und Schweden mit einer 1000-Kilometer-Grenze zu Russland der NATO beitreten, bin ich auf die Antwort neugierig. Bin neugierig. Und das heißt in der Offenbarung ganz deutlich, der nördliche Feind, der auftreten wird, Rosch. Das war das mittelalterliche Rus. Lautverschiebung, Rosch, Russland. Dann gibt es einen Block der südlich davon bestehenden Staaten bis zu den Taliban. Muslime. Dann gibt es den König des Südens. Wer ist der König des Südens von Anbeginn an? Ägypten. Ägypten. Der immerwährende Feind. Und dann gibt es das Tier, das aus dem Meer kommt. Was ist das für Tier? Wo kommt das her? Was kommt aus dem Westen und kommt aus dem Meer? Schaut euch das einfach nur mal unter diesem Aspekt an. Schaut die Entwicklungen an, die uns jetzt treffen und wie die in das Bild von Offenbarung passen. 1882 beginnt Endzeit. Als nächstes müssen wir wissen, dass wir diese Situationen, die jetzt laufen, global, nicht zu ändern imstande sind. Wir können gar nichts, angeblich. Wir können nur beten. Und das ist eine prekäre Situation. Lateinisch prekär, lateinisches Grundwort, prekare heißt beten. Eine prekäre Situation zwingt zu beten, das können wir tun. Wir können nur dazu beitragen, dass viele Menschen die kommenden letzten Drangsaljahre nicht erleben müssen, da sie, so wie wir, die wir Gläubige sind, vorher entrückt werden. Das ist das Positive an dem Ganzen. Wir werden vorher entrückt. Das heißt für uns eine Interpretation, was es heißt, wenn das nicht verkürzt werden würde, weil die wirkliche Drangsalzeit dauert ja dreieinhalb Jahre. Mission ist unsere Aufgabe. Und wir sollen Freude am Leben haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unsere einzige Aufgabe. Und wir sollen uns erfüllen lassen mit dem Willen Gottes, uns bezeugen lassen, was er mit uns vorhat. Und das wird uns zum Heil dienen. Und weil sie auch alle so viel schrecken und fürchten davor, dass wir in irgendeiner Form das Zeichen des Tieres, was dann herrschen wird, dieser weltweite Herrscher, eine charismatische Figur, dem alle zulaufen werden und zujubeln werden, wird an der rechten Hand, manche glauben, das wird mit der E-Card oder so passieren, gell? Weil die Karten kannst verlieren, dann kann da keiner was tun, nicht? Oder du kannst die Karten durchschneiden, dann ist auch wurscht, nicht? Gehst du nur zum Bauernmarkt einkaufen, musst du in kein Geschäft gehen, und beim Bauernmarkt wird ja wohl kein Einlass sein, wo du die Karten rein tun, dass du einkaufen kannst, so wie es beschrieben steht. Nein, das Zeichen des Tieres ist auf unserer rechten Hand. Und die rechte Hand verlierst du nicht leicht, oder? Und wenn, dann hast du ja noch die linke. Und weißt zufällig, was die Offenbarung, welches Zeichen da genannt wird? Es ist eine Zahl. Die Zahl 666. Und das Freudige, was in der Offenbarung steht, das werden wir Christen nicht erleben müssen. Aber wir sind schon so knapp dran, oder? Ist es schon irgendwie knapp? Kommt das nicht schon in ein paar Tagen passieren? So wie mein Schwiegersohn sagt, das sagt er aber nicht so blöd dahingerät, sondern er, ich glaube, er setzt da viel Glauben dahinter. Wieso hast du heuer eigentlich noch Holz gekauft?